Da passiert jetzt etwas und auch wiederum ein Bruch, dass in den Ländern, das sind Russland und Deutschland, das Deutsche Reich, die die Kriegsverlierer sind am Ende des Krieges, da bricht ein alter Staat zusammen. Das ist so, wie man definiert eine Revolution, die alte Ordnung bricht zusammen. Und dort entstehen Massenbewegungen, die aber sehr unterschiedlich sind. Und da kommt deine Frage jetzt hinein. Russland ist kein entwickeltes kapitalistisches Land. Die russische Arbeiterklasse gibt es in einigen Industriezentren, die, sagen wir mal, grob lokalisiert sind, da um Moskau und bis nach Petersburg herum. Aber die überwiegende Mehrheit der russischen Bevölkerung sind kleine Bauern, also der unteren Klasse. Und jetzt entsteht in Russland eine Situation des Zusammenbruchs im Jahr 1917, in dem die Bolschewiki, also gut, Lenin kommt ja im Februar, März 1917 aus der Illegalität und aus dem Exil und verkündet, also die Mehrheit in den Sowjets erobern. Das war die Rätebewegung. Die hat es schon 1905 gegeben. Ja, ja. Trotzki war der Vorsitzende des Moskauer oder Petersburger Arbeiter- und Soldaten-Sowjets. Da hat es auch eine Kriegsniederlage gegeben gegen Japan in Russland. Das spielt immer eine große Rolle. Die Armee fällt auseinander nach so einer Niederlage. Aber der Unterschied war jetzt, dass in Deutschland eine Rätebewegung aus den großen Streikbewegungen der Jahre 1916, 17 schon entstanden sind. Das waren erst, und zwar auch jetzt in den großen Munitionsfabriken der Berliner Rüstungsindustrie und im ganzen Reich. Und dass sich dort sozusagen eine Rätebewegung entwickelt hat. Das war schon eine selbstständige Arbeiterbewegung, die und gleichzeitig die SPD dann ihre erste Spaltung erlebt mit der Gründung der USPD. Und dann praktisch bis zum, also diese revolutionäre Bewegung dann 1918 zur Novemberrevolution führt und zum Sturz der Monarchie. Dann erleben wir die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung in brutalster Form. Die Mehrheitsfraktion der SPD arrangiert sich mit der obersten Heeresleitung und den alten Kräften, um die Revolution zu verhindern und zusammenzuschlagen. Moskau ist dann sozusagen der traurige Exekutor dieser Politik. Und es bildet sich dann, die Kommunistische Partei wird erst später gegründet. Aber mit der Niederlage dieser Bewegung, die gab es noch als Rätebewegungen in Ansätzen auch in Österreich, in Italien, ganz wichtig bis 1920, die beiden roten Jahre. Aber auch in Frankreich und Großbritannien gab es Linksverschiebungen, die aber in den Betrieben selbst, also von den Jobstewards und so weiter, getragen waren und die auch die russische Revolution als Vorbild hatten. Aber das Schlimme war, jetzt wenn man es ganz grob historisch zusammenfasst, die Revolution in den entwickelten kapitalistischen Industriestaaten ist gescheitert und die Revolution in der überwiegend agrarischen Gesellschaft, in dem riesigen Land Russland, die ist nicht gescheitert, sondern es ist den Bolschewiki gelungen, nicht nur die Macht zu ergreifen, sondern sie auch zu verteidigen gegen enorme Interventionen, die jetzt sowohl im Bürgerkrieg von innen, aber dann auch durch Interventionen von außen bis 1918, 19 zum permanenten Krieg geführt haben. Und dann ab Anfang der 20er Jahre, Lenin hat immer darauf gehofft und hat das auch gesagt, die russische Revolution kann niemals in Russland Modell für Sozialismus sein. Das hat erst Stalin 1924 gesagt, Revolution in einem Lande. Das war eine Reaktion dann auf das Scheitern der revolutionären Bewegungen im Westen. Mhm. Aber daran kann man sehen, wie kompliziert dann diese Dialektik verlaufen ist. Weil wenn man sagen würde, Stalin war wahrscheinlich auch 1924 zu sagen, ja, das ist theoretisch falsch. Trotzki hat das ganz zentral kritisiert, 24. Und intern war das natürlich umstritten, auch innerhalb der KPDSU. Aber sie haben sich jetzt die Aufgabe gestellt, das hat das 20. Jahrhundert natürlich dann in hohem Maße bestimmt, jetzt mehr ab Ende der 20er Jahre, es war ja erst nochmal in Russland, in der NÖP-Periode, war ja
MEP, also
erstmal
neue ökonomische Politik, also
genau
wieder
die neue
sozusagen
ökonomische
mehr
Politik.
Kapitalismus zulassen, ja.
Genau.
Ja.
Was die Chinesen dann später jetzt, was denkt Xi Jinping dann 60 Jahre später kopiert. Aber ja, wie gesagt, wird diese große Unterschiedlichkeit oder Differenz deutlich, die dann zwischen den entwickelten kapitalistischen Staaten des Westens, wo aber natürlich die Geschichte des 20. Jahrhunderts, das versuche ich ja ein bisschen in meinem Buch auch zu zeigen, schon dadurch gekennzeichnet ist, dass Amerika kommt da erst später rein, erst dann in den 30er Jahren nach der Weltwirtschaftskrise, dass aber natürlich die Politik der Herrschenden im Westen in dieser Zeit natürlich kontinuierlich durch die Frage bestimmt wird, wie gehen wir mit dem Sozialismus oder der Gefahr des Sozialismus um? Und dass sich die verschiedenen Varianten versuchen wir mit den Sozialisten, das wären die Reformsozialisten, die Sozialdemokraten, mit denen gemeinsam, dann müssen wir ihnen aber Zugeständnisse auch machen, etwa in der Weimarer Reichsverfassung.
Ja.
Oder
Betriebsverfassungsgesetz, ne, wo es dann aber auch nochmal einen heftigen Streit gab, ne, in
genau.
der Arbeiterbewegung. Ja.
Richtig, Hunderte wurden, 150 Leute wurden
erschossen ja.
bei einer Demonstration vor dem Reichstag, als das Betriebsrätegesetz verabschiedet
ja.
wurde. Weil das Betriebsrätegesetz sollte die Ende der Räte besiegeln. Das waren die aus der Rätebewegung, die Radikalen, die natürlich die Machtfrage in den Betrieben gestellt hatten. Und das Betriebsrätegesetz war so ähnlich wie das Betriebsverfassungsgesetz 1952. Natürlich hat er als erstes mal die Eigentumsverhältnisse und die Macht der Unternehmensleitung festgeschrieben.
Ja. Ja, ja.
Aber wie gesagt, diese Widersprüchlichkeit, die kennzeichnet jetzt natürlich die Entwicklung. Und für die Politik der Herrschenden in den entwickelten kapitalistischen Staaten ist diese Frage Sozialismus, die jetzt noch einmal verstärkt wird, dann aber im Laufe des 20. Jahrhunderts durch die Sowjetunion und die Ausstrahlung der Sowjetunion in diesen ganzen Prozessen, die müssen sich mit Sozialismus beschäftigen. Und das passiert auf einer Bandbreite von der gewaltsamen Ausrottung, Faschismus, bis hin sozusagen zu sozialdemokratischen Regierungen, die hochinteressant sind, wie ich finde, in den 20er Jahren. Ich habe ja über das Rote Wien dann auch mal geschrieben und Schweden, also die skandinavischen Länder, in denen sich da über lange Jahrzehnte Sozialdemokraten führend sind. Also das sind jetzt für das 20. Jahrhundert die typischen Formen, in denen jetzt die Sozialismusproblematik sich realisiert. Und die Oktoberrevolution, das ist auch noch eine Brücke in die Gegenwart, hat ihre größte Ausstrahlung dann nicht nach Westen, sondern nach Osten. Und
also,
es findet ja dann 1918 20, oder 19 dieser Kongress in Baku.
Ich glaube, 1920 war das.
Ja, 1920, ja.
Kongress ja. der Völker des Ostens. Ja.
Genau.
Ja, ja.
Und wenn man guckt, wer für Namen da waren, wer da war, dann tauchen da viele bekannte Namen auf, die in späteren antikolonialen und antiimperialistischen Befreiungsbewegungen in Asien und so weiter eine große Rolle gespielt haben. Was mich immer fasziniert hat jetzt, noch in den 70er Jahren waren viele Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, die waren auch ziemlich alt, die waren am Ende des Ersten Weltkrieges in Frankreich, waren zum Teil Mitglieder der KPF, also Ho Chi Minh war jetzt natürlich Vietnamese, aber Deng Xiaoping, Chu Enlai, der Außenminister, und noch einige andere, die waren als Arbeiter, Gastarbeiter sozusagen da in Frankreich gelandet oder als Studenten. Auch das ist eine interessante Verbindung. Ja.
Mal also als Zwischenfrage zu diesem Thema Integration, also einmal Ausrottung, Faschismus, auf der anderen Seite dieser Versuch der Integration mit Angeboten, die natürlich, wenn wir jetzt schon bei den Osten und Süden Kolonien sind, die natürlich zum Teil finanziert werden durch die Ergebnisse der Ausbeutung der Kolonien oder der Neokolonien heutzutage auch. Gibt es ein Buch von dem Reinhard Opitz über Liberalismus, Faschismus, Integration.
Ja.
Würdest du das empfehlen? Hast du das parat sozusagen, was er da geschrieben hat? Weil ich
also
zum ich Thema schätze, Faschismus finde ich
lebt
zum
ja
Teil ganz, ganz toll, was er da formuliert.
Ja, der Reinhard lebt ja leider nicht mehr.
Schon
lange ich hielt
nicht
den
mehr.
Reinhard immer für einen der klügsten marxistischen Politologen in unserem Lande, der leider nie die Chance hatte, jetzt dann auch eine Professur zu bekommen. Da war dazu nah, war zu nah an der Kommunistischen Partei dran. Für Reinhardt war diese Frage der unterschiedlichen Strategien innerhalb der Bourgeoisie, wie man mit der Arbeiterklasse und der Sozialismusfrage umgeht, ein entscheidender Punkt. Und da hat er die Integrationsproblematik, dass es immer einen, übrigens heute auch, einen Flügel gibt innerhalb der Bourgeoisie. Ich erwähne in meinem Buch zum Beispiel, dass vor 2 Jahren ein Buch von Klaus Schwab erschienen ist, der das Davos-Forum seit 1971 organisiert. Also den Treffpunkt, also das Zentrum für die Globalisierungsvariante des neuzeitlichen Kapitalismus, der Reichen und Mächtigen, die sich da treffen und jenseits der Staaten Politik machen sollen, der hat ein Buch unter dem Titel Reset rausgegeben. Und da ist das ganz klar formuliert, dass er sagt, wir erleben eine tiefe Krise zurzeit der heutigen Kapitalismusformation. Und wenn wir diese Krise überwinden wollen, er möchte auf jeden Fall einen Rückfall in Nationalismus. Das heißt, er schreibt gegen die Kapitalfraktionen, die sich einen Rückfall in den Nationalismus und die Aufwertung des Nationalstaates vorschreiben. Also auch gegen Trump zum Beispiel. Aber er will die Globalisierung retten. Aber er sagt, dazu müssen wir bereit sein, in der Klimafrage, in der Umweltfrage, in der sozialen Frage Zugeständnisse zu machen und auf die Arbeiter und gegen die Marginalisierten, auch die Marginalisierten und so weiter zuzugehen und gegenüber vor allem den Staaten des Südens sozusagen reformbereit zu sein. Aber wie gesagt, das sind die Grundfragen, die in früheren Konstellationen jeweils immer sehr spezifisch in bestimmten geschichtlichen Zeiträumen immer strategisch auch dann umstritten waren, wie geht man gewissermaßen mit der, also aus der Sicht der Bourgeoisie, mit der Gefahr des Sozialismus um.